Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Wenn der VfL die restlichen Spiele dieser Saison jetzt noch so angeht und ernst nimmt wie das Spiel gegen Braunschweig und es vielleicht auch sieht wie ein Endspiel, dann kann das schon eher noch was werden mit dem Klassenerhalt. Wir sind auf jeden Fall zuversichtlich.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, heute mit etwas besserer Laune nach dem Sieg, das ist ja häufig so, ich glaube bei euch da draußen bestimmt auch. Ralf Ritter ist heute dabei, hallo.
Hallo liebe VfL-Fans, hallo liebe Fußballfans, hallo Annalena, hallo Stefan. 4 Tore, dass ich das nochmal erleben durfte, ehrlich.
Mein Gott. Stefan Döring, hallo.
Servus zusammen.
Mein Name ist Annalena Fethke, dann haben wir die Runde komplett vorgestellt. Ja, 4:1 gegen Braunschweig zu Hause, das Wort kommt dann ja immer so, das war ein Befreiungsschlag. Aber ist ja so, oder?
Genau das war es. Also die Anspannung war wirklich vor dem Anpfiff, ich finde, überall richtig zu spüren. Bei den Verantwortlichen, bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, im Vorfeld, in dieser ganzen Woche, auch bei den Spielern, beim Trainer aus meiner Sicht. Da war ein gewisser Druck da nach diesem 1:4 gegen Magdeburg. Da gab es ganz, ganz viele Maßnahmen, die man nicht jede Woche macht und auch nicht jede Woche machen kann. Und in diesem Spiel musste, du sagst es, die Befreiung her. Also da musste was passieren und zwar was Positives. Und ja, insofern, Druck war da. Auch die Fans haben da mitgespielt und haben das gespürt, dass jetzt wieder Support-Time ist. Nicht Kritik-Time, sondern Support-Time. Bedingungslose Unterstützung, damit der Karren nicht vor die Wand fährt, sondern damit er jetzt aus dem Dreck gezogen wird. Schon beim Warm-up halt lange Unterstützung, auch das war wichtig. Riesenkompliment an die Fans an dieser Stelle. Ist nicht selbstverständlich, finde ich, dass man nach einem desaströsen 1:4 in Magdeburg einfach nur unterstützt statt kritisiert. Und das zeichnet aber Bochum tatsächlich in den letzten Jahren aus, immer im Abstiegskampf. Also um auf die Frage zurückzukommen, Befreiungsschlag. Ja, ganz wichtiger Befreiungsschlag.
Ja, und wurde ja auch von der Mannschaft dann gefeedbackt, dass diese Worte, die dann am Anfang auch nochmal aus der Kurve per Megafon an die Mannschaft gerichtet wurde, die sich nochmal genau, die Worte eben auch abgeholt haben, dass das eben auch
voll gesamte Mannschaft vor der Kurve, Capo richtet Worte, der Capo der Ultras richtet Worte an das Team. Also ja, wie gesagt, man kann das nicht ständig wiederholen, vor allem nicht, wenn es schief geht. Ja, diese ganzen Maßnahmen, viele Einzelgespräche, Team-Event. Uwe Rösler hat mit allen oder fast allen Profis, auf jeden Fall mit allen wichtigen Spielern, lange Einzelgespräche geführt, Videoanalysen gemacht, was umgestellt, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Und wie ich gerade sagte, das muss dann auch sitzen und es saß.
Wenig hinzuzufügen.
Also,
ja, das ist so ein,
Entschuldigung.
Muss man ja genauso unterschreiben. Also es ist nach der Klatsche, so muss man es ja nennen, was in Magdeburg passiert ist, einfach ein riesen Druck auf dieser gesamten Mannschaft gewesen. Und da muss man ja, wenn man ins Spiel jetzt reingeht, muss man ja auch sagen, die ersten 10 Minuten hat man das auch gespürt. Also die Mannschaft wirkte verunsichert, trotz all dem, was im Vorfeld passiert ist, mit der Unterstützung, als das Warm-up oder als die Aufwärmphase für die Mannschaft begonnen hat, standen die Fans ja dahinter. Es hat mich auch tatsächlich dann überrascht, dass so viele dann doch im Stadion insgesamt auch mitgemacht haben. Ja. Nicht nur jetzt in der Ostkurve. Also es ist ja inzwischen ein beliebtes Mittel in Fanszenen. Also die Leute, die in Bochum, die Bochumer, die in Magdeburg gewesen sind, haben es ja im Block U dann auch miterlebt, dass die Magdeburger da eben mit Beginn der Aufwärmphase Rambazamba gemacht haben. Und das ist ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen nochmal das Vorbild gewesen, um zu zeigen, wir in Bochum stehen auch jetzt hinter euch, gerade nach dieser Klatsche. Und ja, man hat sich dann insgesamt als Mannschaft, als Verein, als Trainerteam, als Fangemeinschaft gemeinsam da rausgezogen aus dem Mist. Und ich hoffe, dass das nachhaltig auch ist, weil noch ist der VfL immer noch nicht durch. Also das dürfen wir jetzt bei dem 4:1 dann auch nicht vergessen. Aber man hat die richtige Reaktion gezeigt, so wie Philipp Hofmann es dann eben auch gesagt hat.
Ich würde vorher, bevor wir auf Philipp Hofmann zu sprechen kommen, weil das ist auch eine Sache, die wir besprechen müssen, nochmal auf Gerrit Holtmann zurückkommen, der dann ja auch sagte hinterher im Interview, er hätte das ganze Spiel über Gänsehaut gehabt, weil wo ich denke, so lange kannst du Gänsehaut gar nicht halten, aber egal.
Ja, beim Warm-up, glaube ich.
Beim Warm-up hat er gesagt, ne?
Oder so,
das
genau.
Das ganze Warm-up hat
trotzdem
er Gänsehaut.
Ja. Eine Übertreibung, würde ich mal unterstellen.
Ja.
Aber total schön, dass das so ankam. Ganz kurz, Holtmann hatte sich den Nacken gehalten, als er nochmal in die Kurve kam zu den Fans, aber auch als er ausgewechselt worden ist, wird wieder werden, oder?
Ja, er hat ja selber gesagt, er ist morgen hier, also heute, und lässt sich wahrscheinlich behandeln. Und will alles versuchen, zumindest so hat er es gesagt, dass er am Samstag gegen Dresden wieder fit ist. Und ich gehe davon aus, dass das auch klappt. Denn er ist ja auch mit diesem Problem ins Spiel gegangen. Also er hat sich diese Nackenverletzung zugezogen am Tag zuvor im Training. Er hat einen Schlag abgekriegt, hat ganz schlecht geschlafen, so hat er es gesagt. Offenbar hat es ihm aber nicht geschadet, denn er hat eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. War ganz wichtig, dass Gerrit Holtmann mit diesem Tempo und in dieser Form da war und dieses wichtige 1:0 gemacht hat, denn danach ging das Spiel dann erst in die richtige Richtung, wurde die Nervosität so langsam abgelegt, also Gerrit Holtmann sehr wichtig, aber zurück zu seinen Nackenproblemen, ja, ich gehe davon aus, dass er in Dresden wieder spielen kann, wenn nicht irgendwas anderes dazu kommt.
Ja, man sieht ja auch jetzt diese Wichtigkeit wieder des geradlinigen Spielers, sei es jetzt Gerrit Holtmann oder nach der Einwechslung Farid Alfa-Ruprecht, der VfL Bochum, wenn wir jetzt auf Sportliche kommen, hat das Spiel wieder vereinfacht, so muss man es dann sagen. Es ist eine Quintessenz der Gespräche in der letzten Woche gewesen. Uwe Rösler hat wirklich jeden Stammspieler zu sich ins Büro geholt, hat mit ihm gesprochen. Wie hast du deine eigene Leistung eingeschätzt in Magdeburg? Was glaubst du, kann ich anders machen? Können wir anders machen? Können wir als Team anders machen? Und die Quintessenz daraus ist gewesen, wir gehen wieder weg von diesem eigentlich von Rösler favorisierten Ballbesitzfußball, den er seit Anfang des Jahres dann auch versuchen wollte zu etablieren, wieder hin zu diesem Umschaltspiel. Also lange Bälle von hinten raus, Hofmann als Wandspieler macht sie fest, legt sie ab im Mittelfeld, schneller Ball raus auf die Flügelposition. Und das hat ja mit Gerrit Holtmann mehrfach gut funktioniert. Er hätte in der zweiten Hälfte ja noch ein, vielleicht sogar zwei Tore machen müssen. Mit Farid Alfa-Ruprecht hinterher hat es dann auch zum 3:0 gewirkt. Also es ist offenbar das Spiel, was dem aktuellen Kader zu Pass kommt. Und darauf hat man sich jetzt zurückbesonnen. Und das wird dann auch der Weg für die nächsten Wochen sein. Also wer jetzt gehofft hat, dass der VfL Bochum sich fußballerisch in der Art und Weise weiterentwickelt, wie Rösler das vorhatte, es wird jetzt wahrscheinlich bis Saisonende dann erstmal so umgesetzt, wie es jetzt gegen Braunschweig umgesetzt wurde. Was ja de facto aufgeht. Also es ist ja auch die Art des Fußballs gewesen, die ja in dieser Phase zwischen Oktober und dann sagen wir mal Ende Februar auch funktioniert hat.
Genau, ein bisschen war es zurück zu den Wurzeln, viel auf zweite Bälle zu gehen vor allem, was natürlich nur funktioniert, wenn man auch die entsprechende Intensität und Leidenschaft auf den Platz bringt. Und das habe ich auch in meinem Kommentar geschrieben, könnt ihr gerne nachlesen bei watz.de/VfL. Es funktioniert natürlich auch nur, wenn die Offensivspieler in der Form sind, in der sie jetzt gestern waren. Philipp Hofmann schon seit Wochen, Kochi Miyoshi auch seit Wochen, Gerrit Holtmann wieder da, wie gesagt, wichtiger Unterschiedsspieler. Dann funktioniert das auch und dann wird die hintere Kette, insbesondere die Innenverteidigung, entlastet, was den Spielaufbau angeht. Dann können sie eben wieder beruhigeren Gewissens lange Bälle nach vorne schlagen. Und soweit ich weiß, war es auch speziell auch ein Wunsch von Philipp Strompf und Noah Losli, nicht mehr hinten raus klein spielen zu müssen, in Anführungsstriche, sondern im Zweifel den Ball nach vorne schlagen zu dürfen, ohne dass jemand die Nase rümpft. Und ich finde, da zeigt Uwe Rösler jetzt in dieser Phase auch wirklich Größe, dass er nicht seinen Stil, seinen Plan durchdrückt, auf Teufel komm raus, durchzieht, dass er da nicht stur bleibt, sondern auf die Mannschaft auch mitgehört hat. Ich meine, dass es zuletzt nicht funktioniert hat, das wird er auch selber gesehen haben. Das unterstelle ich jetzt mal. Aber trotzdem ist es dann ja auch wichtig, das Feedback mitzunehmen und sich selbst dann hin zu hinterfragen und das auch anzunehmen und zu sagen, so machen wir es und nicht stur zu bleiben. Könnte man sagen, kann er auch eher drauf kommen oder ist selbstverständlich eigentlich, dass man das macht zum Wohle der Mannschaft. Aber es gibt ja nun wirklich viele, viele Trainer im Fußballgeschäft, die ziehen ihren Plan stur durch und hören eben nicht auf andere. Und insofern finde ich, hat Uwe Rösler da jetzt in dieser Woche echt Größe und Stärke bewiesen, dass er zurückgerudert ist, seinen Plan ein bisschen hinten angestellt hat und den wird er dann nächste Saison wieder aufnehmen. Davon gehe ich aus, mit vielleicht neuen Innenverteidigern und diversen anderen neuen Spielern. Es wird ja einen großen Umbruch geben.
Aber einmal noch kurz, also wir haben jetzt über die Innenverteidiger gesprochen, die dadurch natürlich entlastet werden. Aber es ist ja der gesamte Spielstil, der sich dadurch verändert. Und das werden dann auch solche Leute wie Mats Pannewig entlastet, die eben dann auch nicht mehr zwingend das Spiel lenken und leiten müssen in der Art und Weise, wie sie es müssten, wenn Ballbesitzfußball gespielt wird. Und da ist natürlich, grundsätzlich hat es ja funktioniert. Du hast es ja in einzelnen Spielen auch gesehen, gegen Kaiserslautern zum Beispiel, dass diese Art von Ballbesitzfußball auch die Mannschaft umsetzen kann, wenn jeder Spieler am Limit spielt. Und das ist eben in den Wochen danach nicht der Fall gewesen. Dementsprechend hat man sich jetzt darauf zurückbesonnen, zu sagen, auch wenn es jetzt gerade nicht so läuft, wie es laufen sollte, müssen wir wieder einfach spielen. Wir müssen die einfachen Dinge gut umsetzen. Und das ist eben das, was passiert ist. Und es entlastet, glaube ich, aktuell jeden Spieler, weil es ist einfach so, dass nicht jeder am Limit gespielt hat. Ralf hat es gerade angesprochen, die Offensivspieler, die waren gut unterwegs in den letzten Wochen. Vor allem voran der Philipp Hofmann, der einfach in einer überragenden Form ist, 19 Scorer-Punkte inzwischen gesammelt hat. Ja, und dann funktioniert es jetzt halt auch einfach wieder.
At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation. And now, buying your next Volkswagen is easier than ever. Shop online, customize your deal and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. It's that simple.
Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $286 for 36 months with $24.99 due at signing.
The next generation shops online and we're driving with them at ColumbusVolkswagen.com or visit us by the airport.
See dealer for details. Offer ends 4/30/2026.
Ja, wollte gerade sagen, ich glaube, so ein Philipp Hofmann ist am Ende des Spiels, weiß er schon, was er gemacht hat, auf jeden Fall. Wir können mittlerweile auch das Philipp Hofmann-Lob der Woche einführen, weil du sagst, es sind 19 Scorer-Punkte. Macht dann noch den Elfer, hat er den Miyoshi ja auch im Strafraum einmal vorgelegt, wo er so war, hier bitte, nimm ihn doch, mach du ihn doch. Das war irgendwie beinahe aber gönnerhaft.
Das so. Immer so gewollt war.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das war nicht
Szene
so gewollt.
So gewollt war, aber,
ja, aber so
er macht vorher das tolle 2-0. Ne? Das war, da konnte er nichts für, dass der Schiedsrichter Haselberger, der eine sehr inkonsequente Linie insgesamt hatte, finde ich, das zurückgepfiffen hat. War für mich auch nicht zwingend zurückzupfeifen, das Paul von Mats Pannewig, also aus meiner Sicht kann man die Szene weiterlaufen, weil er hat ihn zwar getroffen, aber weit weg vom Ball. Also 50-50 aus meiner Sicht kann man weiterlaufen lassen und das Tor geben.
Ja, also gejubelt haben wir immerhin 5-mal.
Ja.
4-mal hat es halt gezählt, na gut. Das hat man ja dann wirklich das Gefühl, dass da eine Mannschaft aus Magdeburg wiederkommt, die gegen Braunschweig auf die Platte geht und irgendwie ausgewechselt ist. Eben zu erklären durch diesen Switch auch in der Aufstellung auch von Rösler. Ist das was Zukunft hat jetzt? Können wir uns wieder weiter jetzt für den Rest der Saison auf so viele Tore auch einstellen?
Ja, auf so viele Tore, das wäre schön. Aber ich habe nochmal nachgeguckt, das letzte Mal 4 Tore vom VfL Bochum gab es vor fast 2 Jahren beim 4-3 bei Union Berlin. Also ist schon ein Weilchen her und es wird jetzt natürlich nicht jedes Mal 4 Tore geben. Aber die grundsätzliche Herangehensweise, die erwarte ich jetzt in den nächsten letzten Wochen genauso. Ja,
ja, vor allem ist ja wichtig, nach vorne hat es jetzt 4 Tore gebracht, einfach dieses, dadurch, dass das Umschaltspiel funktioniert hat. Man muss ja aber auch sehen oder sagen, dass die Mannschaft defensiv deutlich stabiler gestanden hat, als in den Wochen zuvor. Also du hast ja, wir haben jetzt in den letzten Talks da hier auch drüber gesprochen, dass du unfassbar viele Gegentore kassiert hast, auf eine Art und Weise die Gegentore kassiert hast, die dann auch nicht gehen. Das haben wir festgestellt und jetzt gegen Braunschweig, also wenn du ganz ehrlich bist, so wahnsinnig viele Chancen hatten die auch nicht, obwohl sie aufgrund des vielen Ballbesitz schon dominanter wirkten über eine gewisse Zeit. Und dann selbst nach dem 3-1, als das 3-1 dann gefallen ist, ja, was ja übrigens auch abgefälscht gewesen ist. Also der geht ja gar nicht erst in die Richtung, wenn Lino Tempelmann jetzt nicht Philipp Strumpf da so blöd anschießt im Prinzip. Also das ist ein Spiel, das gewinnst du unter Umständen sogar zu null. Und also da hat man jetzt schon den Eindruck, dass die können sich alle wieder aufs Verteidigen konzentrieren, deren Hauptjob es ist. Und das machen sie eben gut und kompromisslos. Ja, und solange es nach vorne dann eben auch so funktioniert, wie es jetzt gegen Braunschweig funktioniert hat, dann schießt du deine eine, zwei Tore. Und das ist ja ein Punkt, wo Rösler letzte Woche schon in Magdeburg gesagt hatte oder nach Magdeburg gesagt hatte, ich bin mir sicher, dass wir jedes Spiel ein Tor machen. Und dann geht es eben darum, hinten wieder dicht zu stehen.
Ein, zwei Tore können ja durchaus reichen, auch noch zum Klassenerhalt.
Ja, sollten.
Also pro Spiel.
Wenn du jetzt auswärts in Dresden zwei Tore schießt, dann ist musst du es gewinnen.
Ja, schön wär's.
Bisschen weg von der 4-1 in Anführungsstrichen Euphorie, ganz so weit sind wir glaube ich nicht, aber Befreiungsschlagsfreude, sag ich mal. So ein klein bisschen Matchglück war schon auch dabei. Schiedsrichter beim 2-0, habe ich eben gesagt, aus meiner Sicht kann das zählen, aber auf der anderen Seite hatte Bochum auch zwei, dreimal ein bisschen Glück. Noah Losli, Mijatovic zerrt ihn aus meiner Sicht, da kann man Elfmeter geben. Dann steht's 1-1. Matusz Bero trifft Marie ziemlich hart mit offener Sohle. Das war dunkelgelb. Ich würde sogar sagen, wenn es dann rot gibt, kann man nichts sagen. Also das waren schon mal zwei Szenen, wo Bochum auch ein bisschen das Glück des Tüchtigen hatte an diesem Tag.
Es hätte vielleicht aber auch nur halb so schlimm ausgesehen, wenn man Schienbeinschoner trägt als Spieler.
Ja, okay.
Typ ja, aber gut, dass du es nochmal sagst. Das sind so Sachen, die dann ja, natürlich trotzdem untergehen in dieser Euphorie, würde ich dann doch so nennen. Ja, Bero, auch unabhängig vom Foul. Ich habe in der Kurve ein leichtes Raunen verspürt, als angesagt wurde, Matusz Bero ist in der Startelf. Überhaupt die Rolle von Matusz Bero vermisst hat man ihn zwischenzeitlich nicht, als er nicht gespielt hat, weil er nicht konnte. Wie würdet ihr die jetzt sehen im Team?
Er ist halt ein, also Uwe Rösler sagt und jeder Spieler, mit dem man sagt, ist, die behaupten, es ist einer, der auch in der Kabine dann vorangeht, der schon seine Rolle als Kapitän wahrnimmt, mit allen Leuten spricht, sie aufbaut etc. Und auf dem Platz hat er auch grundsätzlich seine Qualitäten. Also er hat ja nicht umsonst im Prinzip, seit er in Bochum ist, immer eine Stammspielerrolle gehabt. Dass jetzt natürlich in der Saisonphase Kaitan Lenz und Mats Panneweg überragend unterwegs gewesen sind, in der dann auch Matusz Bero gesundheitliche Probleme hatte, ist dann vielleicht ein Glücksfall gewesen, weil sich die Frage nicht stellte, wer von den dreien in Topform soll jetzt draußen bleiben. Ich finde, Bero wird häufig zu kritisch gesehen. Gibt also ein, zwei andere Spieler ja auch, wo die können Leistung bringen, wie sie wollen. Dann heißt es immer, ja, also könnte man hier und da besser machen. Also Wittek ist ja zum Beispiel so ein Fall. Also Maxi Wittek wird immer sehr, sehr kritisch gesehen. Felix Passlack wurde immer sehr, sehr kritisch gesehen. Und das Gleiche ist aus meiner Sicht dann auch bei Matusz Bero, bei dem es in manchen Spielen auch erklärbar ist. Ne? Also gar keine Frage. Aber ich fand es eher mutig von Uwe Rösler, dass der in der ersten Hälfte mit zwei reinen Box-to-Box-Spielern, mit Matusz Bero und Mats Panneweg gespielt hatte und eben nicht dieser klare Sechser, wie Kaitan Lenz dann unterwegs war oder auf dem Feld war, was in der zweiten Hälfte dann aus meiner Sicht nach der Auswechslung von Mats Panneweg, der stark rot gefährdet war, schon auch den Unterschied gemacht hat, dass mit Kaitan Lenz eben einer war, der noch diesen Anker, also man sagt ja so schön Neudeutsch oder Neufußballsprache, Holding Six. Und dann ist das schon ein Unterschied, ob dann einer wie er noch im Mittelfeld unterwegs ist oder zwei Spieler, die sind eher schon nach vorne gerichtet. Ne? Und ja, das ist dann eher die Frage, wie bewertet man das, dass beide zusammengespielt haben? Und ich muss dann sagen, abschließend, also Matusz Bero fand ich eine anständige Leistung, die der da gestern geliefert hat, weil er halt einfach schon auch sehr, sehr viel gelaufen ist und Meter zugemacht hat.
Ja, er wurde auch nicht umsonst, das vielleicht noch ergänzend, zum Kapitän gewählt. Also der damalige Trainer Dieter Hecking hat ihn ja nicht bestimmt, sondern die Mannschaft hat ihn mehrheitlich gewählt, was sein Standing im Team ja auch klar zeigt. Ja, der geht schon voran auf dem Platz und führt auch. Insgesamt gab es mehr Führung diesmal, mehr gegenseitiges Pushen auf dem Platz. Das war auch, glaube ich, eine Folge dieser Woche. War ja auch Thema innerhalb des Teams, dass man sich mehr gegenseitig anfeuert. Ist noch ausbaufähig, aber ich habe mehr Abklatschen gesehen als zuletzt. Mehr gegenseitiges Motivieren, auch das hat geholfen. Aber zu Matheus Spero nochmal, beziehungsweise Cajetan Lenz. Es hatte ja auch einen Grund, warum er zuletzt nicht mehr so gesetzt war wie lange Zeit, weil er einfach nicht mehr ganz so in Form war. Jetzt hat er aber ein großes Zeichen gesetzt, finde ich, als er reinkam, zweite Halbzeit gespielt hat. Sehr gut, sehr ordentlich gegen den Ball gearbeitet, sehr spielintelligent. Also das war wieder der Cajetan Lenz in guter Form. Und in guter Form halte ich ihn dann tatsächlich auch für besser als Matheus Spero. Ebenso wie Mats Pannewig. Aber auch der hing zuletzt immer mal wieder ein bisschen durch, hatte jetzt auch ein bisschen Probleme reinzukommen. So nach 15, 20 Minuten hatte er sich gefangen, wie die gesamte Mannschaft. Gelb-rot gefährdet runter, als er eigentlich gerade drin war. Ja, gut. Aber schauen wir mal. Cajetan Lenz hat sich empfohlen, wieder für die Startelf.
Vielleicht ja in Dresden. Und darüber sprechen wir jetzt.
Tippspiel.
Und vergeben noch einmal Fanschals an euch vorher. Höppi22-22 und Wrobbel haben 20 Punkte jeweils gemacht. Damit habt ihr diesen Spieltag gewonnen. Glückwunsch. Dazu schreibt uns gerne eine Mail. Wie immer das Prozedere eben ist. Dresden auswärts, das ist natürlich gerade eine Zeit. Vielleicht sollten wir darüber einmal kurz ganz schnell vorab sprechen, bevor wir aufs Sportliche kommen, wo das irgendwie nicht so gut klingt, Dresden auswärts. wegen des letzten Heimspiels von Dresden gegen Hertha BSC, bei dem Gewalt eskaliert ist, nun mal.
Ja, das war unfassbare Gewalt, die ich gar nicht in allen Einzelheiten hier jetzt wiedergeben will. Ich denke, weiß jeder, dass sich da Schlägertrupps mit Pyro beschossen haben. Also unsäglich. Ich hoffe auf eine hohe Strafe, damit endlich da in dem Fall mal wirklich durchgegriffen wird. Aber ich glaube, du wolltest darauf hinaus, ob jetzt schon was zu erwarten ist, wissen wir nicht, Stand jetzt. Es gab noch keine Entscheidung vom DFB-Sportgericht, wo der Fall liegt. Ich gehe aber schwer davon aus, dass zumindest die Bochumer Fans, die schon Tickets und Hotels gebucht haben, nicht betroffen sein werden. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es ein komplettes Geisterspiel geben wird.
Wäre zumindest sehr, sehr kurzfristig.
Ich hoffe aber auf harte Sanktionen in der Zukunft. Vielleicht auch jetzt schon mit Teilausschlüssen. Weiß ich nicht.
Stefan.
Kann ich auch nichts sagen. Ich bin jetzt auch nicht beim DFB im Sportgericht. Aber nach den Vorfällen gegen Hertha und den Forderungen auch aus der Politik, gehe ich davon aus, dass da mal mindestens der K-Block, also der Stimmungsblock der Dynamo-Fans, geschlossen wird, weil da kamen die Verursacher her, die dann auch unbehelligt über den Platz oder an der Seitenlinie entlanglaufen konnten, wo man sich dann auch als Verein durchaus hinterfragen darf, was der Ordnungsdienst eigentlich beruflich macht. Also es ist ja nicht so, als wenn das Spielfeld nur 3 Meter lang wäre. Dann könnte man auch vielleicht mal ein bisschen vorher das unterbinden. Aber ja, also ich gehe nicht davon aus, dass es aktuell die Bochum-Fans treffen wird, die nach Dresden fahren. Ich glaube, das ist so, in Dresden muss man eh so ein bisschen auf der Hut sein, wenn man als Gästefan unterwegs ist.
Das war also, ja schon immer.
Es war schon immer ein gefährlicheres Pflaster, aber so ein, wo du halt nicht unbehelligt mit deinen Sachen durch die Gegend laufen solltest. Ich glaube, das sollte der geneigte Bochum-Fan jetzt auch nochmal dann, ja, oder dem sollte das bewusst sein, jetzt irgendwie nicht noch so aufzutreten, dass man da jetzt, ja, unten Probleme kriegt. Aber ja, ich gehe davon aus, dass jeder VfL-Fan, der ein Ticket hat, das Spiel auch sehen kann im Stadion. Und jeder VfL-Fan wird auch gebraucht, weil das ist eben auch das, was die Spieler angesprochen haben, ne? Dass die Auswärtsspiele seit Jahren im Prinzip die Krux beim VfL Bochum sind. Gerade in dieser Saison ist es immer so, dass die Unterstützung zu Hause schon irgendwo auch beflügelt. Und sollte Dresden unter Vollauslastung spielen können, was wir eben noch nicht wüssten, dann wissen wir auch alle, dass im Rudolf-Harbig-Stadion, dass es richtig, richtig knallt, also eine hohe Lautstärke erreicht wird. Und da ja, müssen die Spieler dann eben auch zusehen, dass sie untereinander sich pushen und immer wieder ja auffordern, Gas zu geben, immer wieder fordern, dann auch da zu sein, Präsenz zu zeigen. Und das ist, glaube ich, der Weg, wie du die Dresdner generell dann auch, schocken ist das falsche Wort, aber den Paroli bieten kannst, weil wenn du dich eben nicht davon einschüchtern lässt, welche Kraft dieses Stadion dann auch entwickeln kann, dann kann man eben auch mit breiter Brust auftreten. Die Dresdner stecken da unten genauso drin, haben jetzt zwar, oder sind von sehr, sehr weit unten dann ja auch gekommen, haben eine ähnliche Geschichte wie der VfL Bochum, nur vielleicht in noch kürzerer Zeit nach der Winterpause.
Zeitversetzt, ja.
Genau, ein bisschen zeitversetzt nach der Winterpause, haben die eben diesen Schritt gemacht. Und da treffen dann schon zwei Teams jetzt aufeinander, die in einer ähnlichen Situation sind, die ja auch dann einfach zeigen wollen, dass sie jetzt diesen letzten Schritt aus dem Keller gehen können und wollen. Und der VfL Bochum ist da aus meiner Sicht definitiv nicht chancenlos. Und wir sind im Tippspiel. Ich sage, ein 1:1 wird es geben. Also ich gehe davon aus, dass es ein Unentschieden wird. Und damit könnten wahrscheinlich sogar beide Teams zufrieden sein und Richtung Klassenerhalt gucken.
Jetzt könnte man ja sagen, VfL, die Begegnung mit Magdeburg war auch so ähnlich. Zwei Teams, die da stehen, wo sie stehen, relativ weit unten, beide zeigen wollen, was sie können und sich da rausholen wollen. Was spricht denn auch dagegen? Vielleicht verbunden mit dem Tipp, Ralf?
Dagegen?
Dagegen, dass das nochmal so wird wie Magdeburg.
Ich dachte, sorry. Ja, dass man aus Magdeburg jetzt in dieser Woche, wie ausführlich besprochen, Konsequenzen gezogen hat, wieder eine andere Spielweise hat. Man darf natürlich den Fokus jetzt nicht verlieren und denken, ja, Bochum, also einen kleinen Unterschied zu Dresden, in der Lage gibt's ja schon. Bochum hat 36 Punkte, Dresden erst 32, die sind schon noch deutlich näher an den Abstiegsrängen. Bochum bleibt mindestens Zehnter nach dem Spiel, aber genau das sollte nicht im Kopf sein, ne? Wir bleiben ja Zehnter, ja, dann hat man es praktisch schon verloren, sondern es muss wieder so als Endspiel, sag ich mal, so wie Braunschweig angegangen ist, das wurde angegangen wie ein Endspiel, so muss man es angehen und nur dann, sag ich auch, hat man eine Chance, denn Dresden überzeugt mich schon sehr in diesem Jahr, sehr stabil, Vierter in der Rückrundentabelle, jetzt 2:0 in Nürnberg, mit einer starken Leistung gewonnen, also die haben eher einen Lauf als Bochum. Bei Bochum war es jetzt der eine Sieg, aber davor die Wochen waren nicht so dolle. Dresden ist ziemlich konstant, stabil, gut unterwegs, die Rückrunde. Und ja, wird schwer für Bochum. Aber die Offensive ist gut drauf und ich mache ein Wenn dann. Wenn Gerrit Holtmann fit ist, dann ist er auch da wieder für einen Umschaltmoment und Tor gut. Und Hofmann trifft zum vierten Mal in Folge, also viertes Spiel in Folge. Und dann geht es 2:2 aus.
Okay, das ist ziemlich viel Druck auf zwei Spieler jetzt gelegt, aber warum nicht? Müssen sie mit umgehen können?
Ach, das ist positiver Druck.
Eben.
Das hören die, glaube ich, gerne. Schöne Grüße.
Ja, genau, liebe Grüße. Wenn ihr zwei Unentschieden tippt, dann muss ich ja, habe ich ja fast keine Wahl. Ist klar, ich tippe mich dagegen. Also gibt es ein ganz komisches 1:0. Ein komisches Tor, das entscheidet, sag ich.
1:0 für Bochum.
Ja, genau, klar. Es ist ja.
Wäre der erste Auswärtssieg seit Fürth, glaube ich.
Wäre mal eine Ansage vor allem auch, ja.
Dann, ja, das ist ja, aber ja? Also es ist ja die Chance da, mit einem Sieg in Dresden den Klassenerhalt im Prinzip fix zu machen. Bist du bei 39 Punkten, dann wird da nichts mehr anbrennen.
Ja.
Und das muss jedem Spieler im Kopf auch sein. Also wenn wir das Spiel gewinnen, dann haben wir endlich Ruhe.
Das würde ich auch jedem
Fan genug sein.
Gönnen, der mit nach Dresden fährt und sich das antut, muss man ja sagen, in diesen Zeiten. Apropos Fans, euch wird noch diesen Monat eine Veranstaltung treffen, wenn ihr Lust dazu habt. Der Stadionumbau geht ja jetzt voran. Der Vertrag ist unterzeichnet. Wir haben ja hier auch berichtet darüber. Und am 28. April, das ist so ungefähr in zwei Wochen, da kommt eine Veranstaltung im Ruhrkongress vom VfL auf uns zu. Die Dauerkarteninhaber, falls ihr eure Mail noch nicht gecheckt habt, die haben eine Einladung quasi bekommen, können sich dafür ein Ticket reservieren und eben dabei sein. Es wird aber auch ein Livestream angeboten, sodass wir endlich die Frage beantwortet bekommen, was passiert mit meiner Dauerkarte? Das interessiert mich persönlich auch. Also seid dabei, wenn ihr Bock habt, wenn nicht, halt nicht. Wir berichten sowieso auch. Dann an der Stelle danke fürs Zusehen und Zuhören. Macht's gut, bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.